Jews?
No, 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 no. Jews. Jews.
Der Esperoid-Jews. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast der Esperoid-Jews. Und das ist die Folge Nummer 6 mit dem Titel Buharisch sein. Yes, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich in der zweiten Folge, keine Russen hieß die, darüber gesprochen habe, dass ich jüdisch bin und ein Teil meiner Familie aschkenasisch ist und ein anderer Teil buharisch. Und damals habe ich auch versprochen, mehr von buharischen JüdInnen zu erzählen und von der Geschichte. Und jetzt nach einer Ewigkeit ist es endlich soweit. Genau, und damit es nicht nur mein persönliches Familienalbum wird, versuche ich auch ein paar von politischen und historischen Ereignissen, die ich relevant fand, mitzuerzählen und aber auch ein bisschen meine Fragen nicht aus den Augen zu verlieren, die mich daran begleiten. Es ist zum einen die Frage nach meiner Familie, klar. Ich habe viele Dinge, von denen ich befürchte, die irgendwann zu vergessen, durch die Migration, durch das Zerstreutsein meiner Familie auf der Welt. Es ist auch die Frage nach Zugehörigkeit, die mich beschäftigt, dazugehören können oder nicht, sowohl zu jüdischen Gemeinden oder Communities, aber auch zu anderen migrantischen, postmigrantischen POC-Communities hier in Deutschland. Weil da geht es nicht nur darum, wie ich mich identifiziere, sondern auch um die Frage, wie sind denn die überhaupt gestrickt? Und da finde ich ziemlich viel von aschkenasischer Kultur, ziemlich sichtbar. Davon abgesehen, dass vieles davon auch ziemlich konservativ oder unkritisch dem Staat Israel gegenüber ist, was mir eh nichts taugt, gibt es da trotzdem diese Fragen nach Zugehörigkeiten und Repräsentation von buharischen oder aber auch sephardischen JüdInnen oder Mizrahi, die fehlt. Genau, die Repräsentation, die fehlt. Eine andere Frage, die mich da drin beschäftigt, wenn ich die Geschichten von buharischen JüdInnen suche, ist auch diese Frage nach Vielfalt und Heterogenität, also genau Vielfalt und Unterschiedlichkeiten von jüdischen Menschen, die aber auch eine unterschiedliche Erfahrungen bedeutet, dass die Geschichte, die, wie ich finde, in Deutschland sehr präsent ist, der jüdische Geschichte, sich sehr dolle auf die Geschichte von europäischen JüdInnen, von aschkenasischen JüdInnen konzentriert und die anderen Geschichten gehen da unter. Und das finde ich schade. Ja, und weil Heterogenität oder Vielfalt ja so ein Wort ist, das eigentlich auch unterschiedliche Erfahrungen meint, ist da auch die Frage nach unterschiedlichen Privilegien und Diskriminierungserfahrungen, unterschiedlichen Stellungen von unseren Sprachen und Kulturen in postmigrantischen und POC-Räumen als jüdische Menschen in Deutschland oder in Europa. Und ich glaube, was ich da immer wieder spannend finde, mich zu fragen, wie war es denn für meine Familie vor der Migration nach Deutschland oder USA oder Israel-Palästina? Und wie war das eigentlich, das Leben damals in Zentralasien? Wie war das möglich, dass die jüdischen Menschen, jüdischen Kulturen Tür an Tür mit muslimischen Menschen und Kulturen zusammengelebt haben? Und war das möglich, in Frieden zusammenzuleben? Wie friedlich war das? Und ganz naiv gefragt, wie können wir das schaffen, das heute und hier herzustellen? So eine andere Frage, die mich da noch beschäftigt, ist auch die Frage, woher kommst du eigentlich? Das ist eine Frage, die nicht nur unbedingt in dieser Folge relevant ist, sondern auch in anderen Podcast-Folgen. Und ich weiß, dass es auf diese Frage keine Antwort gibt, weil es gibt viele Geschichten von Migrationswegen, von Leben in der Diaspora. Es gibt keine reinen Identitäten, wie wir auch schon in der Folge Keine Russen in der Folge Nummer 2 besprochen haben. Aber ich finde es auch spannend, das unter die Lupe zu nehmen. Was war da eigentlich los? Was ist da eigentlich passiert? Und das möchte ich diesmal nicht alleine machen. Ich habe 3 weitere buharische JüdInnen eingeladen, mit mir über ihr Buharischsein zu sprechen. Deswegen werdet ihr in dieser Folge auch Stimmen von Vicky, Arthur und Irina hören mit ihren Erfahrungen und Geschichten. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und das war meine Einleitung. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's los. Und ich glaube, zu Beginn wollte ich von allen dreien hören, was für sie buharisch sein bedeutet. So ganz persönlich. Was ist das für dich?
Also ich hätte das lange gar nicht beantworten können, weil ich glaube, dass ich lange einfach gar nicht so ein Bewusstsein dafür hatte, dass es irgendwie so verschiedene JüdInnen sozusagen gibt, so, sondern das kam auch irgendwie hauptsächlich oder zuerst, bis mein Vater mal so Andeutungen gemacht hat. Er sagt, manche russische Juden zumindest auf uns so ein bisschen herabblicken würden, so. Das hat er nun mal irgendwie so angedeutet und erst damit war mir das so ein bisschen bewusster. Das war für mich super neu irgendwie, da war ich schon irgendwie 25. Bis dahin war immer so das Gefühl, alles klar, du bist als Jude in Deutschland und gehörst eh schon nicht dazu und merkst auch, dass das Bild, was die meisten Deutschen von einem haben, dass das nicht passt so, aber das ist ja sowieso klar irgendwie. Und dann, ich dachte lange, das liegt halt daran, dass wir sowjetische Juden sind. Als ich dann wieder später so mehr andere sowjetische Juden kennengelernt habe, war das auf jeden Fall erstmal eine Erleichterung. Nur da habe ich auch noch mal gemerkt, so, aber das sind halt westliche sowjetische Juden, die mal, also eigentlich fast alle, die ich bislang kennengelernt habe. Ja, also auch bucharisch sein hat für mich dann irgendwie viel damit zu tun gehabt, irgendwie anders zu sein, sag ich jetzt mal. Ne? Also als Jude bist du eh schon irgendwie Außenseiter in Anführungsstrichen und unter Juden war das bucharisch sein für mich dann auch nochmal so ein bisschen ein Schritt in diese Richtung eher, weil es, wie gesagt, um mich herum so gut wie keine Bucharis, also eigentlich außerhalb meiner Familie habe ich nie welche gekannt. So.
Ja. Ja, das genau. Kenne ich auch.
Naja, deswegen, also das ist ja alles so bucharisch sein, auch als Form von Anderssein so.
Das war die Stimme von Arthur aus Berlin. Und da sind schon viele Themen angeklungen, um die es mir auch geht. Um das Imposter-Syndrom, sich als jüdisch oder nicht jüdisch genug zu fühlen oder nicht weiß genug zu sein, gleichzeitig nicht bucharisch genug. Dieses Othering, das Mensch als jüdische Person eh erlebt. Yes, aber bevor wir ins Reflektieren einsteigen, hören wir uns jetzt zum ersten Mal auch die Stimme von Vicky aus Wien an.
Was für mich bucharisch sein bedeutet, es bedeutet für mich meine Kultur, meine Familie, die Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin, die Musik, die wir bei Familienfeiern hören, das Essen, das wir bei Schabbes essen und Geburtstagsfeiern essen. Es bedeutet für mich, Teil zu sein einer wirklich einzigartigen Kultur.
Das Interview mit Irina habe ich auf Russisch geführt und dann nachträglich ins Deutsche übersetzt. Für mich, so habe ich mir das gedacht, ist es vor allem die Sprache, die unsere bucharischen JüdInnen sprachen, die in unserer Familie gesprochen wurde. Von Mama, Papa, Oma. Wir haben sie nicht gesprochen, aber wir haben sie verstanden. Dann die Bräuche in der Familie, die durch Generationen weitergegeben wurden. Koscheres Essen. Das war bei uns nur koscheres Fleisch. Sonst gab es kein anderes koscheres Essen. Aber andererseits wurde es uns erlaubt, auch nicht koscheres Essen zu essen. So etwas wie Hering, Wurst, Würstchen. Dafür hatten wir eigenes Geschirr, eigenes Schränkchen, eigenes Besteck. Da waren wir eine gute Familie. Großmutter erlaubte uns
das. Во дворе сидя, Эся, маму так звали, зайди ко мне. Мама говорит, ну, сходи к ней. Она угощала нас тарелкой плова. Когда мама пекла что-то, говорила, пойду угощу свою подругу. Вот.
Was noch? Unsere Verwandten, unsere große Familie, die Verwandten, die nur ein paar Schritte entfernt waren. Sie lebten in der Nähe. Und wenn nicht in der Nähe, dann hielten wir Kontakt. Und unsere NachbarInnen in derselben Straße, die auch bucharische JüdInnen waren. Unsere Nachbarin rief uns dann aus ihrem Hof, Esja, so hieß meine Mutter, komm mal. Meine Mutter sagte, geh mal rüber. Und die Nachbarin bot uns einen Teller Plov an. Wenn meine Mutter etwas backte, sagte sie, ich geh mal, biete der Freundin etwas zu essen an.
Wir waren verschiedene Nationalitäten. Мы были все одинаковые. Мы только отличались языком,
So haben wir zusammengelebt. Wir waren verschieden, verschiedene Nationalitäten, aber wir waren gleich. Wir unterschieden uns in Sprache, Bräuchen, Anzahl der Kinder in der Familie. In der Schule war es die gleiche Situation. Alle waren dabei. Die LehrerInnen unterschiedliche Nationalitäten und Kinder unterschiedliche Nationalitäten. Wir waren unterschiedlich, aber wir waren alle gleich. Wir wurden besonders behandelt, wenn wir gute SchülerInnen waren. Aber wenn du schlechte Noten hattest, hattest du schlechte Noten, unabhängig von deiner Nationalität. Und wir sprachen alle Russisch. Wir haben nur zu Hause unsere Sprache gehört. Wenn Mama mit Papa und Oma miteinander Geheimnisse teilen wollten, als wir älter geworden sind, haben sie nicht mehr Buharisch gesprochen. Dann haben sie entweder Usbekisch, ja, sie haben Usbekisch gesprochen, weil Usbekisch verstanden wir nicht. Ihr merkt es vielleicht jetzt schon, es ist schwer, eine Identität oder eine Kultur in ganz wenige Wörter zu fassen. Es setzt sich wie so ein Mosaik aus vielen Steinchen zusammen, an die wir uns erinnern, die wir erleben oder auch schmecken können.
Ich glaube eigentlich, was das für mich persönlich leider heißt am Ende des Tages, ist wirklich so eine Art auch Gefühl über ein verlorenes Wissen oder eine verlorene Geschichte auch tatsächlich. Also wenn ich was dazu weiß oder erfahre, dann ich kann auch mit meiner Familie irgendwie reden, aber darüber hinaus so wäre es dann über ein Geschichtsbuch oder sowas so, ne? Also es gibt gefühlt nicht mehr, für mich zumindest, nicht so eine persönliche, lebende oder aktive Community oder irgendwie sowas.
Aber soweit ich weiß, bist du auf der Suche und fragst deine Leute nach dem, was verloren geht in unserer Generation und auch in postmigrantischen Erfahrungen.
Ich bin hinterher und frage nach und will Sachen erfahren und so weiter. Und irgendwie, ich war ja auch irgendwie kürzlich noch mal in Zentralasien gewesen, also in Usbekistan und Tadschikistan, und hatte da aber das Gefühl, selbst da die Leute sagen so, nur so aufs Jahr. Von uns gibt es nicht mehr viele, wir sind alle alt und es gibt kaum noch Leute, die bleiben und so weiter. Also so, oder dieses Ding mit dem Beten, genau, das hat mir meine Tante letztens erzählt, dass wir an manchen Stellen, wir heben halt auch die Hände so gen Himmel, so, ne? Also nicht gen Himmel, aber so, wir zeigen mit den Handflächen nach oben, meine ich so, wie sie sagte, so, die Muslime auch, nur dass die sich dann noch übers Gesicht fassen, das machen wir nicht so. Aber das sind so Kleinigkeiten irgendwie, die, glaube ich, hier Leute vielleicht nicht machen. Es gibt ja auch diese Tradition, dass man sagt, also wie man Leute benennt, ob sie nach dem Vornamen, also ob du dann Ben oder Bet von der Mutter oder dem Vater sagst. Ich verwechsel es leider manchmal immer so, aber ich dachte, hier Aschkenasi machen das oft über den Vater. Also ich weiß es noch bei der Beerdigung von meinem Vater, dass der aschkenasische Rabbi, der da war, hat nach dem Namen des Vaters von meinem Vater gefragt. Und mein Onkel war so, nee, wir machen das nach der Mutter. Also nach, dann würde das ja im Gebet anders aufgerufen werden, sozusagen so. Das sind so Kleinigkeiten, die ich mal aufgeschnappt habe, sage ich jetzt mal.
Arthur erzählt vom verlorenen Wissen. Und was wir alle teilen, glaube ich, ist das, was viel exotisiert und zum Konsumgut gemacht wird, aber interessanterweise für uns alle vier noch ganz präsent ist, trotz alledem. Ich glaube, das ist auch für viele Migrants so. Essen ist wichtig. Essen können wir mitnehmen an andere Orte. Essen ist Liebe und Zuhause und Identität, weil diese Erinnerungen des Körpers, die sind stärker als die des Kopfes.
Ja, und das Essen, was gegessen wird, ist das Beste, was es gibt. Also meine Oma ist die beste Köchin, was das angeht. Sie hat, ich glaube, das wird jede Familie über sich behaupten.
Ja, das würde ich über meine Oma auch sagen.
Also meine Lieblingsgerichte sind auf jeden Fall Osh Savon und Oshpolo und Plov und Goshgija und diese ganzen Dinge. Also bucharisches Essen ist hier sehr, dadurch, dass es aus dem asiatischen Raum kommt, sehr reisbehaftet. Also sehr viel Reis, sehr viel Öl, sehr viel solche Sachen. Und Plov ist einer meiner Lieblingsgerichte. Das ist einfach Reis mit Rindfleisch, Karotten, Kichererbsen. Und es ist extrem lecker. Genau, und Goshgijar sind einfach so Teigtaschen. Das sind einfach traditionelle Gerichte, mit denen ich aufgewachsen bin. Und dadurch, dass es halt auch im russischen Raum war, sind halt die Salate, in Anführungszeichen, die es bei meinen Großeltern gibt zum Schabbesessen, zu 80% mit Mayonnaise.
Der letzte Anker, wenn nichts klappt, dann wenigstens das Essen. So, da gibt es ja auf jeden Fall so Borscht, Barsch und so Sachen, die dann irgendwie, die für mich nicht irgendwie als bucharisch oder so erstmal nicht klar waren und später irgendwann mehr assoziiert wurden. So da. Oder dann Bukhari als Dialekt, also als Sprache habe ich leider nicht selber so lernen können, aber es wurde um mich ein bisschen gesprochen von meinem Vater. Und ich weiß, dass Leute das können. So gleichzeitig so wird es immer weniger.
Familientraditionen, das war Familienessen.
Плов, голубцы, оштроки, домашняя лапша, бабушка делала пельмени.
Бахш, манты, плов, руладен, дольма, selbstgemachte Nudeln hat Oma gemacht. Пельмени.
Ну вот я думаю, что я все-таки передала детям немножко и пельмени, и манты, винегрет домашний с фасолью, с крупной специальной
фасолью. Ich denke, ich habe etwas an meine Kinder weitergegeben. Sowohl Pelmeni als auch Mante. Eigenes Vinaigret mit Bohnen, mit großen besonderen Bohnen, nicht denen für die Suppe.
Плов с горохом и с чесноком.
Сырканис, плов mit Erbsen und Knoblauch. Ja, und für mich, das wäre fair, wenn ich auf dieselbe Frage auch eine Antwort habe. Und ich glaube, das Erste, was mir einfällt, sind die Sommer, die wir in Usbekistan damals verbracht haben als Kinder. Ich kann mich an den Hof von meinen Großeltern erinnern mit den Weintrauben, die wie ein Dach über dem Hof wuchsen und trotzdem kaum Schatten bei der Hitze schenkten. Ich kann mich an die Sommerküche mit meiner Oma erinnern, wo wir zusammen dann irgendwas zubereitet haben. Oder ich glaube, zusammen ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich war die beiden Male, die wir die Großeltern in Usbekistan besucht haben, da war ich, glaube ich, 2 und 4. Deswegen sind meine Erinnerungen sprechend. Aber es war ein sehr gutes Gefühl. Es war so ein Gefühl von zu Hause. Und weil die Großeltern lange in Usbekistan gelebt haben und wir in Minsk, gab es ein paar Mal auch so Päckchen, die wir bekommen haben. Daraus kann ich mich sehr gut an die Quitte erinnern, die in diesem Päckchen mitkam und die nicht vergleichbar ist mit dem Geschmack und Geruch von Quitten, die in Deutschland wachsen, weil das war unglaublich süß und unglaublich, genau, eine reife Frucht, die in der Sonne reifen darf. An diesen Geruch kann ich mich erinnern und als nächstes kommt wirklich das Essen, Plov und Bachsch. Ich liebe Bachsch. Ich liebe Koriander und der Klang von der Sprache, die meine Großeltern und meine Tante, als die dann irgendwann von Usbekistan nach Minsk zu uns gezogen waren, sich untereinander unterhalten haben und ich habe sie nicht verstanden, aber der Klang ist mir hängen geblieben. Das ist meine Verbindung zum Buharischsein und jetzt muss ich zugeben, dass es sehr nostalgisch klingt. Das ist für mich etwas, was nicht Teil meiner Gegenwart ist, sondern etwas, was mit den Großeltern woanders damals in der Vergangenheit stattgefunden hat und in meinem Alltag, in meiner Migration nach Deutschland verloren gegangen ist. Und das Teil meiner Traurigkeit, glaube ich, auch. Yes, das war vielleicht für den ersten Eindruck auch okay, was wir als buharische JüdInnen wichtig finden, was uns als erstes an Assoziationen zum Buharischsein einfällt. Und jetzt würde ich gerne mit euch etwas in die Geschichte eintauchen, wer die buharischen JüdInnen überhaupt sind und woher wir kommen und wie wir eigentlich nach Zentralasien und danach in andere Orte der Welt gekommen sind. Wer sind eigentlich buharische JüdInnen und warum heißen wir so? Und zwar haben buharische JüdInnen ihren Namen nach einer Region in Zentralasien bekommen. Buchara ist eine Stadt in Usbekistan, aber der Name kommt nicht. Der Name buharische JüdInnen kommt nicht nur von der Stadt Buchara, sondern vom buharischen Emirat, also einer größeren Region, die autonom war, wo viele jüdische Menschen eigentlich damals lebten, gemeinsam mit UsbekInnen, TadschikInnen und anderen nationalen, kulturellen oder ethnischen Gruppen. Und wie sind denn JüdInnen überhaupt dahin gelangt? Das ist eine Frage, die ganz, ganz weit in die Geschichte zurückgeht, und zwar auf die babylonischen Zeiten. Und das ist nämlich diese Vertreibungsgeschichte, die jüdische Menschen erzählen, die Vertreibungsgeschichte, wo Menschen aus den Regionen über Griechenland teilweise in die nach Zentralasien kamen und sich dort ansiedelten. Und die Zeitrechnung geht bis auf die christliche Zählung eigentlich zurück. Wir könnten das babylonische Exil auf 500 irgendwas vor Christus zurückdatieren und dann immer wieder in der christlichen Zeitrechnung, auch in den Jahren, Jahrzehnten danach immer wieder in Geschichtsbüchern Daten und Zahlen finden, wann Menschen, jüdische Menschen aus der Region weiter nach Zentralasien gewandert sind. Der Name Buharisch allerdings war ganz lange eine Fremdbezeichnung, weil jüdische Menschen haben sich einfach als jüdisch bezeichnet. Buharisch wurden sie aber erst im 19. Jahrhundert von Reisenden aus Europa benannt. Und zwar gibt es dann eine Jahreszahl von 1820, wo viele Reisende aus Russland zum Beispiel auch aufgrund von Handel in Zentralasien unterwegs waren und die jüdischen Menschen dann nach der Stadt Buchara und nach dem Buharischen Emirat benannten. Die buharischen JüdInnen, die in der Region lebten, waren viel im Handwerk tätig. Es ging viel um Seidenproduktion, das Weben, das Färben und später aber auch um den Handel. Und ich glaube, die Seidenstraße, die auch vielen Geschichtsbüchern auftaucht, die Europa und Asien verbindet, wo viele Handelswege mit verbunden waren und durch den Handel aber auch viel kultureller Austausch stattgefunden hat, nicht immer gleichberechtigt, sondern auch viel mit Ausbeutung zu tun hatte, führte trotzdem durch die Region, wodurch für jüdische Menschen dann aber auch Möglichkeit von Geschäften da war und auftauchte. Und dann sind wir jetzt ungefähr im 19. Jahrhundert, wo Russland, also das russische Imperium, mehrere Territorien gewaltsam eingenommen hat, annektiert hat, viele Kriege im Kaukasus, mit der Türkei, in Zentralasien, in Asien geführt hat und Gebiete annektiert hat. Auch das Kokanda-Hanat, auch die Stadt Samarkand militärisch eingenommen hat und so überall von Russland aus eigentlich so eine, wie nennt man das, eine Verwaltung eingesetzt hat, die eigentlich dem russischen Imperium unterstand. Zeitlich bewegen wir uns dann weiter Richtung Oktoberrevolution und Sowjetunion, wo dann die Hanate, die Emirate, die Regionen, die früher sehr vielschichtig waren, durch die Sowjetunion neu strukturiert wurden und dann versucht wurde, nach eigenen Vorstellungen von so nationalen Einheiten eigentlich diese Republiken zu schaffen, wodurch dann buharische JüdInnen in vielen Republiken, Usbekistan, Tadschikistan, aber auch Kirgisistan und Kasachstan lebten, wobei die meisten buharischen JüdInnen auf den Gebieten der heutigen Usbekistan und Tadschikistan lebten und auch, genau wie wir hören, in dieser Podcast-Folge spreche ich und Irina aus einer Perspektive aus Usbekistan und Vicky und Artur haben ihre Geschichten in Tadschikistan, in Dushanbe. Und ich fände es an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass nicht alle jüdische Menschen, die in Usbekistan oder Tadschikistan gerade zu Sowjetzeiten lebten, buharisch sind. Es gibt auch viele aschkenasische Familien, die am Anfang der Sowjetunion aus Ukraine oder auch Belarus nach Zentralasien deportiert wurden. Zum Beispiel im Zuge der Entkulakisierung, also Enteignungen, die es in der Sowjetunion gab. Manche wurden in Lager deportiert, manche wurden gar nicht, weil sie jüdisch waren, deportiert, sondern erlebten dann auch Repressionen und wurden teilweise in den 30er Jahren umgebracht. Und es gab aber auch viel Hunger und Repressionen, vor allem in der Ukraine, die Menschen auch in die Flucht trieb. Deswegen gab es auch viele aschkenasische Familien, die dann in Zentralasien Zuflucht fanden. Und dann später, auch im Zweiten Weltkrieg, gab es Evakuierungen aus Europa nach Zentralasien. Und ich glaube, das ist so alles, was mir einfällt an Wegen der Migration, die ziemlich gewaltsam war, wodurch zum Beispiel in Usbekistan oder Tadschikistan auch aschkenasische Familien lebten. Das ist so die negative Migration, die es gab. Es gab aber auch Migration, die mit Arbeit zu tun hatte. Viele Gründe, warum jüdische Menschen, jüdische aschkenasische Menschen auch in Zentralasien lebten oder immer noch leben. Und deswegen finde ich aber auch wichtig zu sagen, dass diese Gleichstellung von Zentralasien gleich buharisch-jüdisch nicht zutreffend ist. Und die Sowjetunion, die proklamierte ja die Gleichheit und Brüderlichkeit aller Völker und Kulturen. Es gibt immer noch dieses Bild von, damals lebten ja alle in Frieden miteinander und waren unterschiedlich und gleich. Und gleichzeitig gibt es aber auch trotzdem auch von damals Geschichten von Rassismus und Antisemitismus untereinander. Und es gibt aber auch die Geschichten von russischer Dominanz oder der Dominanz von slawischer Kultur zum einen und vor allem aber auch die Dominanz der politischen Ausrichtung, der Ideologien, die von Russland ausgingen und dadurch die Sprachen und die Kulturen, die es im Osten von der damaligen Sowjetunion, im Süden von der damaligen Sowjetunion, wenn wir auf den heutigen Kaukasus schauen, auf Zentralasien schauen, auf Osten, also Asien schauen, finden wir da immer wieder Geschichten von Repressionen und Unterdrückung von Kulturen. Genau deswegen finde ich, dass das eine Widersprüchlichkeit ist, die zu der Geschichte der Sowjetunion dazugehört. Und es gibt immer wieder die Romantisierung von der Sowjetunion als Vielvölkerstaat, die ich mit sehr Vorsicht genießen würde und eigentlich eher finde, dass es an Forschung fehlt und dass viele marginalisierten Stimmen, die damals und heute unterdrückt werden, eigentlich nicht gehört wurden. Genau, und deswegen habe ich zu der Geschichte oder zum Leben von buharischen JüdInnen in der Sowjetunion ein historisches Ereignis herausgesucht, von dem ich gerne berichten würde, der aber auch ziemlich gewaltsam ist und auch zu Migration oder Auswanderung von vielen jüdischen Menschen, von vielen buharischen JüdInnen auch aus Usbekistan führte. Und zwar gab es am 2. Mai im Jahr 1990 in Andijan einen rassistischen und antisemitischen Pogrom, bei dem die Häuser von nicht-usbekischen Menschen geplündert und zerstört wurden. Es betraf insgesamt 13 buharische und 12 armenische Familien und aber auch weitere Nationalitäten, die nicht-usbekisch waren. Es waren mehrere Menschen dadurch verletzt, mehrere Häuser zerstört. Es gab zum Glück keine Tote. Als Auslöser dieses Pogroms galt damals ein Fußballspiel zwischen Andijan und Taschkent, bei dem angeblich mehr Tickets verkauft worden seien, als Plätze im Stadion überhaupt zur Verfügung standen. Und das Spiel wurde abgesagt. Infolge dieser Absage und dieser Unzufriedenheit zogen dann die wütenden Menschen durch die Straßen von Andijan und gaben sich dieser Zerstörung. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass das als Grund angegeben wird. Ich würde eher sagen, das mag der Auslöser gewesen sein, aber wir müssen auch nach den Ursachen fragen, warum ausgerechnet die nicht-usbekischen Familien es waren, die von dieser Gewalt getroffen wurden und welche Rolle eigentlich nationalistische Stimmungen in der Sowjetunion und in den 90ern gespielt haben. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, wo geht es um nationale Unabhängigkeit und wo kippt sie in Nationalismen? Da fällt mir so eine Anekdote ein, und zwar hat meine Großtante, also die Schwester meiner Oma, mal ihre Memoiren aufgeschrieben, ihre autobiografischen Erinnerungen an ihr Leben, und sie hat beschrieben, dass es damals zu Sowjetzeiten, ich glaube, wir sind jetzt so in den 60er, 70er Jahren, in den 60er Jahren müssten wir sein, an ihrer Universität in Kokonto oder Taschkent, ich weiß es nicht mehr genau, eine Ausschreibung gab, dass Studierende unterstützt, die von da sind. Ich weiß nicht, was die korrekte Übersetzung ins Deutsche ist. Auf Russisch hieß es Koreneje Zhitele, Indigenous People, Menschen, die von da sind, und sie sich dann auf die Förderung damals beworben hatte und aber abgelehnt wurde, weil sie buharische Jüdin ist und keine Usbekin. Und sie selber ziemlich verdattert dann war und aber auch überrascht war, weil sie dachte, dass, und ihr Onkel ebenfalls ziemlich überrascht darüber war, weil sie als Familie, als buharische JüdInnen schon seit mehreren hundert Jahren in der Region lebten und sich selbst als von da begriffen und bezeichneten. Warum jüdische Menschen, die nirgendwo von da sind oder nirgendwo von da sein können oder dürfen, außer wir beziehen uns auf diese historische Geschichte von vor ein paar tausend Jahren auf Israel-Palästina, was ich auch nicht möchte, dieses von da eigentlich nicht zu beantworten ist. Genau, und ich glaube aber auch, dass das, was damit zu tun hat, dass russischer Imperialismus oder die Dominanz von russischer Kultur auch in Usbekistan auf Widerstand traf und deswegen Menschenunterstützung angeboten wurde, die zwar nicht russisch-slawisch waren, aber dadurch auch andere marginalisierte Menschen ausgeschlossen wurden. Was mir als Kommentar an politischen Ansätzen dazu einfällt, ist Divide and Rule. Diese Redewendung, die vermutlich schon um die 500 Jahre alt ist oder noch älter, aber Niccolò Machiavelli zugeschrieben wird. Divide and Rule heißt Teil und Herrsche. Wikipedia schreibt dazu, dass diese Formulierung empfiehlt, eine zu besiegende oder zu beherrschende Gruppe in Untergruppen mit einander widerstrebenden Interessen aufzuspalten. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Auch etwas, was wir heute als Opferhierarchien oder Opferkonkurrenzen kennen oder so nennen, dass die marginalisierten Gruppen, anstatt miteinander solidarisch zu sein, um zum Beispiel gegen White Supremacy oder Patriarchat zu kämpfen, sich gegenseitig ausschließen und bekämpfen, was ganz schön schade ist. Aber ich bin ein bisschen gesprungen. Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, wo ich war. Ich war in den 90er Jahren und wollte davon erzählen, dass ganz viele jüdische Menschen, buharische JüdInnen in den 90ern seit der Zerfall der Sowjetunion oder dem Ende der Sowjetunion die Region Usbekistan verlassen haben, weil es eine Unsicherheit gab in Bezug auf Akzeptanz, weil es nationalistische Stimmungen gab. Ganz viele Menschen haben Tadschikistan verlassen, weil es da auch in den 90er Jahren einen Bürgerkrieg gab. Ganz viele buharische JüdInnen haben die Sowjetunion aber auch schon bereits in den 80ern verlassen, weil es von Israel damals eine sehr offensive Politik gab, die jüdische Menschen nach Israel holen wollte und deswegen die Einreise und das Ankommen finanziell unterstützt hat. Und so haben viele buharische JüdInnen, aber auch aschkenasische JüdInnen aus der Sowjetunion versucht, die UdSSR zu verlassen, auch weil es ganz viele Unsicherheiten für Wirtschaft Unsicherheiten gab und da gab es sogar, glaube ich, eine eigene schräge Bezeichnung für die Menschen, Atkazniki auf Russisch, Refuseniks auf Englisch und wahrscheinlich die Abgelehnten auf Deutsch, die Menschen, die Ausreiseanträge gestellt haben aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, um die UdSSR zu verlassen und nach Israel zu gehen. Und das gelang nicht allen, aber die Unruhen in der Sowjetunion und die Unsicherheiten brachten viele dazu, nach anderen Orten zu suchen, woanders hinzugehen. Und so ging es auch zum Beispiel meiner Familie. Ein großer Teil meiner Familie hat Anfang der 90er Usbekistan verlassen, bis auf wenige haben alle Menschen entweder Richtung USA oder Richtung Israel oder Israel-Palästina dann Usbekistan verlassen. Und wie wir hören können, hat das Vicky's Family auch schon in den 80ern getan und Arturs Family hat Dushanbe in den 90ern verlassen, auch Richtung Deutschland, aber auch Richtung USA und Israel-Palästina. An dieser Stelle würde ich gerne ein paar Zahlen nennen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon habt, von wie vielen buharischen JüdInnen wo und wann wir in der Geschichte sprechen. Also, Anfang des 20. Jahrhunderts lebten ungefähr 20.000 buharische JüdInnen in Zentralasien. Später dann zu Sowjetzeiten haben ungefähr 17.000 buharische JüdInnen die UdSSR verlassen, ungefähr 15.500 Richtung Israel-Palästina, die anderen 1.500 Richtung USA, Kanada und Österreich. Also blieben ganz, ganz wenige auf die gesamte Sowjetunion verteilt, ungefähr 3.000. also ganz wenige im Vergleich zu der Größe der Sowjetunion und aber auch zu der Größe von aschkenasischen Gemeinden. Heutzutage gibt es ungefähr 320.000 buharisch-jüdische Menschen, die überall und auf der Welt verteilt leben. Die größte Gemeinde von buharischen JüdInnen lebt heutzutage in Israel-Palästina mit ungefähr 160.000 Personen. In den USA und Kanada sind es ungefähr 120.000 buharische JüdInnen. Davon leben allein in New York 80.000. Das ist die zweitgrößte Gemeinde weltweit. In Österreich lebt die Hälfte der buharischen JüdInnen in Wien und bilden mit ungefähr 1200 Personen, was so 500 Familien entspricht, die größte Gruppe der israelitischen Kultusgemeinde Wien. In Deutschland wurden etwa 2000 buharische JüdInnen gezählt, die hauptsächlich in den Städten Düsseldorf, Hannover, Leipzig und Trier leben. Die größte Gemeinde mit etwa 340 Personen ist in Hannover. Und für die ehemalige UdSSR habe ich leider nicht so viele Zahlen gefunden, außer dass in Russland im Jahr 2002 54 Personen mit russischer Staatsbürgerschaft und eine Person mit ukrainischer Staatsbürgerschaft sich als buharische JüdInnen identifiziert haben. Aber das ist schon mehr als 20 Jahre her. Damit sind wir fast am Ende dieses allgemeinen historischen Teils angelangt über die Geschichte von buharischen JüdInnen. Ich habe noch ein paar random Facts, die ich euch erzählen kann und möchte, die ich nicht in die andere Geschichte reingekriegt habe, aber die mir irgendwie wichtig sind, auch weil ich sie so als Fragen mit mir rumtrage gerade. Eins der Themen ist die Assimilation in Zentralasien, die anders als in Europa keine christliche Assimilation bedeutet, sondern es geht um die Zwangsassimilation von jüdischen Menschen, die zum Islam konvertiert sind. Manche vielleicht freiwillig, manche vielleicht dann doch nicht. Sie wurden Chala genannt. Ich weiß auch da nicht, ob das auch als Selbstbezeichnung benutzt wurde oder als Fremdbezeichnung, Fremdbeschimpfung. Und es gab in vielen größeren Städten auch eigene jüdische Viertel, in Bukhara zum Beispiel, gab es das aber auch in Taschkent und Dushanbe genauso. Und Chala, also JüdInnen, die zum Islam konvertierten, war es erlaubt, in den jüdischen Vierteln zu leben, aber untereinander heiraten wurde nicht akzeptiert. Und den anderen Random Fact hören wir jetzt von Irina.
В Коканде самая первая газета, которая до сих пор выпускается «Знамя труда», она была как газета именно бухарских евреев.
In Kokand, die allererste Zeitung, die herausgegeben wurde, die es immer noch gibt, die Fahnen der Arbeit übersetzt, das war erst die Zeitung von buharischen JüdInnen. Das habe ich in einem Buch gelesen. Das waren die Geschichten von buharischen JüdInnen in der Geschichte. Aber jetzt würde ich gern mit euch zusammen in die Gegenwart schauen und dabei Vicky, Arturo und Irina zuhören, weil ich habe sie auch nach jüdischen oder buharisch-jüdischen Gemeinden, Connections, Communities in ihrer Nähe und in ihren Städten gefragt.
Wir haben gutes Essen und wir sind leider auch sehr konservativ, ja, also das kann man leider auch nicht leugnen oder das, was ich zumindest an buharischen Leuten oder Communities bislang mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, zeichnet sich eher über konservativ sein leider aus.
So schön die buharische Kultur ist und das Essen ist und die Musik ist, hat jede Kultur natürlich auch seine so Seiten, mit denen ich mit meiner Ideologie, sagen wir jetzt mal so, also mit meinen Lebenswerten und wie ich mein Leben leben will, etc., einfach nicht übereinstimmbar sind. Also meine Familie ist doch auch noch sehr traditionell und sehr teilweise auch sehr konservativ in dem Sinne. Also sie würden sich alle wünschen, dass ich mit 18 schon geheiratet hätte und schon jetzt Kinder hätte und quasi vom Elternhaus ins Ehehaus. Aber das hat mir gar nicht gepasst. Also ich habe mir ist ziemlich früh aufgefallen, dass das nicht mein Leben ist und dass ich das nicht so haben will und dass ich ein selbstbestimmtes Leben führen will und mir eben das Beste und das Schönste und das für mich auch Wichtigste aus meiner Kultur ziehen mag und mir das auch nehmen mag und das auch gerne mache und das auch mit meiner Familie feiere, aber mein Leben so leben will, wie ich es für mich richtig halte. Und es mag zwar einigen Leuten nicht so gefallen und würden da jetzt vielleicht ein bisschen den Kopf schütteln, aber das, Also so die bucharische Gemeinde ist eine sehr, wie gesagt, konservative, patriarchal strukturierte, eher misogyne, Gemeinde so in der Art. Aber natürlich gibt es auch Leute wie mich. Ich habe auch bucharische Freundinnen und Freunde, die da anders sind und einfach ein selbstbestimmteres Leben führen und die sagen, hey, das passt mir nicht. Es gibt natürlich auch andere, die sagen so, nein, das ist voll, was sie wollen und heiraten noch jung und kriegen Kinder und sind da auch glücklich. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass es nicht das ist, was ich mit meinem Leben machen will, aber halt natürlich trotzdem gerne noch das Plov von meiner Oma essen möchte.
Это только детство. После того, как я кончила школу и переехала жить в Минск, там уже как таковых евреев так вот в близости не было. Наверное, бухарские евреи была я и моя тетя. Остальных не было. Остальные были европейские наши, русские евреи, как их мы называли, ашкенази.
Das war nur die Kindheit. Nachdem ich die Schule beendet habe und nach Minsk ging, da waren keine Jüdinnen in der Nähe. Da waren bucharisch vielleicht nur ich und meine Tante. Andere gab es nicht. Die anderen waren europäische Jüdinnen. Unsere russischen, wie wir sie nennen, Ашкенази, ja.
Опять же, близких контактов не было, были служебные, потому что коллегами по работе были, был начальник бюро.
Aber auch da irgendwelche nähere Kontakte gab es nicht. Da gab es KollegInnen auf der Arbeit, da gab es einen Abteilungsleiter, einen anderen Leiter, die Vertretung des Hauptingenieurs gab es auch. Aber das waren so Chefs oder Kollegen. Engeren Kontakt gab es dann nicht.
Однажды приезжал в Минск театр, еврейский театр. И мой знакомый пригласил меня, и мы сходили на этот спектакль. И действительно, и там я увидела очень много публики, еврейской публики. Мне было приятно.
Einmal ist ein jüdisches Theater nach Minsk gekommen und mein Bekannter hat mich eingeladen. Und da waren wir da und wirklich, da habe ich gesehen, sehr viel jüdisches Publikum. Das war sehr angenehm, dort zu sein. Das gab es nur einmal in Minsk.
И мы когда росли, мы были люди, не связанные с религией, мы были атеистами, потому что наши родители были атеисты, и они работали, и время на религию практически не было.
Als wir aufgewachsen sind, waren wir nicht mit Religion verbunden, weil unsere Eltern Atheisten waren. Und sie haben gearbeitet, da blieb keine Zeit mehr für Religion.
Бабушка соблюдала все традиции, бабушка соблюдала посты, бабушка соблюдала субботу.
Die Großmutter hält sich an Traditionen, sie fastete, sie hält sich an Schabbat.
Вот, мы поддерживали, когда у нее был пост, молочные продукты.
Wir haben sie unterstützt, haben dann Milchprodukte gekauft für sie, aber...
Ну, по поводу родственников, да, жили неподалеку.
Was die Verwandten angeht, sie lebten in der Nähe.
Тетя приходила перед работой к бабушке, делила с новостями, она младшая, бабушкина дочка, она более с ней в
Meine Tante kam dann vor der Arbeit bei uns vorbei und hatte mit der Oma alle aktuellen Nachrichten. Sie war die jüngste Tochter und hatte die engste Beziehung.
И наша бабушка была очень активная в плане, что она ходила всем людям помогала. Не только наша бабушка.
Unsere Oma war sehr aktiv, wenn es darum geht, und war immer unterwegs und hat allen Menschen geholfen. Nicht nur unsere Oma.
Вот как-то среди наших евреев, когда либо похороны, либо свадьба, либо когда пекли мацу на Песах.
Irgendwie war das bei allen unseren Leuten so, wenn es eine Hochzeit oder Beerdigung gab oder wenn es zum Pessach die Matzen gebacken wurden.
Люди собирались вместе, пекли, потому что пекли в тандырах. Это надо было кому-то печь, кому-то раскатывать, кому-то что-то дальше делать, поэтому собирались 2-3 семьи и делали.
Там sich dann Menschen zusammengetan, sie haben im Tandir gebacken. Da musste jemand backen, jemand den Teig ausrollen, jemand noch was anderes machen. Deswegen waren das immer 2-3 Familien, die sich zusammen versammelt haben und das zusammen gemacht haben.
Наша бабушка была очень активна.
Und unsere Oma, die war sehr aktiv. Sie hat allen geholfen.
Она помогала, она лечила людей.
Sie hat auch die Menschen aus unserer Straße geheilt. Ich habe das vor kurzem erst erfahren, als sie gestorben war. Da haben alle gesagt, das war die Frau, die mal gekommen war, um die Menschen zu heilen. Vielleicht habt ihr das schon an der Stimme erraten. Ich habe für diesen Podcast auch meine Mutter interviewt, die gerade von ihrer Oma, also meiner Urgroßmutter, erzählt. Und für mich sind das genauso, wie Arthur es auch bereits erwähnte, diese Kleinigkeiten oder diese kleinen Momente, aus denen ich mir Wissen über meine Geschichte oder meine Familie zusammensuche und manchmal, so wie jetzt, mit so angehaltenem Atem und Tränen in den Augen und Lächeln und Ausatmen zuhöre.
In Berlin ist die jüdische Gemeinde in Anführungsstrichen vergleichsweise groß. Es gibt schon jüdisches Leben. Es wäre fies zu sagen, es gäbe das nicht. So, deswegen, genau, ich habe hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, so an jüdischen Sachen so teilzuhaben. Die sind leider alle sehr religiös geprägt. Aber das ist auch in ganz Deutschland, glaube ich, das Problem. So, es wäre nice, auch so mehr so säkuläres Leben sozusagen mehr zu haben. Aber das ist so ein gesamtjüdisches Thema, sag ich jetzt mal, ne, für alle Beteiligten, glaube ich, da mehr auf die Beine zu stellen. Und ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall auch und versuche auch mit ein paar jüdische Connections irgendwie aufzubauen. Also machen das auch ein bisschen so mit Friends oder mit Bekannten. Ich hatte mal Kontakt zu der zentralen Büro sozusagen, da mal eine Mail geschrieben und die haben mich an die vorhin erwähnte sephardische Gemeinde verwiesen. Weiß nicht, ob es noch darüber hinaus weitere sephardische oder misrachische oder andere Gemeinden gibt. Ich glaube nicht. Oder zumindest nicht so präsent, dass ich sie mitbekommen habe. Ich glaube, die meisten sind also aschkenasisch so. Klar sind auch hier viele Leute aus der Sowjetunion so. Das ist ja auch überall in Deutschland so.
Ich gehe ganz kurz in die Geschichte zurück. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben ca. 200.000 Jüdinnen und Juden in Österreich gelebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es knapp 5.000. Mittlerweile zählt die israelitische Kultusgemeinde in Österreich, also das ist quasi der Zentralrat der Juden, 10.000 Gemeindemitglieder. Und man muss schon sagen, dass der Großteil oder sehr, sehr viele davon bucharische Leute sind, also Leute, die eben aus der Sowjetunion hermigriert sind. Es gab ja auch sowohl in Deutschland als auch in Österreich große Migrationswellen aus der Region in den 80er und den 90er Jahren. Und da war halt auch meine Familie auch dabei. Die bucharische Gemeinde in Wien sind schon ein paar tausend Leute, würde ich meinen. Also so 2000 oder sowas. Also das ganze jüdische Leben spielt sich eigentlich hauptsächlich in Wien ab. Es gibt zwar noch andere kleinere jüdischere Gemeinden und Familien in den anderen Bundesländern, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß, beziehungsweise in dieser Größe wie in Wien einfach. Genau, es gibt auch eine bucharische Gemeinde, zwei bucharische Restaurants, koschere Restaurants. Also das bucharische Leben lebt schon. Es gibt Yad Beyat, das ist die bucharische Jugendorganisation. Genau, also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, bucharisches Leben in Wien zu leben.
Община бухарских евреев есть, я не знала, узнала об этом пару лет назад, в Ганновере есть. Мне рассказала наша соседка, которая сама родом из Бухары.
Es gibt eine Gemeinde von bucharischen Jüdinnen, davon habe ich vor ein paar Jahren erfahren. Die gibt es in Hannover. Das hat mir eine Nachbarin erzählt, die selbst aus Buchara stammt.
Но, к сожалению, у меня сейчас нет времени. Честно говоря, ездить туда и посещать. Конечно, ради интереса хотелось бы просто поехать, пообщаться, посмотреть, поучаствовать, может быть, в каких-то мероприятиях.
Aber leider habe ich gerade keine Zeit, dahin zu fahren und das zu besuchen. Natürlich wäre das interessant, einfach aus Neugierde hinfahren, das anschauen, sich unterhalten, vielleicht an irgendwas teilnehmen. Aber für mich ist das irgendwie wie so ein Verein oder Club, weil Religion interessiert mich.
Religion меня не интересует. Я выросла столько лет, я прожила без религии.
Ich bin so aufgewachsen und so viele Jahre ohne Religion gelebt. Vielleicht irgendwann. Ich toleriere solche Menschen, ich akzeptiere sie dafür, dass sie religiös sind. Vielleicht alle Traditionen befolgen und so, aber ich nicht. Nein.
Дедушка начал ходить после смерти бабушки. Когда умерла бабушка, его мама, наша бабушка, и он стал усиленно ходить в синагогу в Коканде, а там оставалось, он уже буквально был предпенсионного возраста. И, наверное, как-то там положено было какие-то первые дни ходить.
Dein Opa hat angefangen, in die Synagoge zu gehen, als meine Oma gestorben ist. Nach dem Tod seiner Mutter, unserer Oma, hat er angefangen, viel in die Synagoge zu gehen in Kokand noch. Da war er kurz vor der Rente. Und irgendwie ist es auch Pflicht, vielleicht dann in die Synagoge zu gehen. Das weiß ich nicht so genau.
Ich habe um mich herum keine bucharischen Juden in Berlin. Ich weiß, dass es eine Handvoll gibt, oder vielleicht gibt es auch mehr, aber ich weiß nur von wenigen, weil es gab bis vor kurzem noch eine sephardische Gemeinde hier, die ja auch noch von einem bucharischen Rabbi geleitet wurde, aber es ist kürzlich rausgekommen, dass der über Jahre halt übergriffig war und der wurde kürzlich abgesägt, glücklicherweise. Das ist auf jeden Fall also eine schlimme Geschichte sowieso und aber auch irgendwie sehr schade für die einzige sephardische Gemeinde in Berlin. Soweit ich weiß, die einzige, die jetzt abgesägt wurde. Und ich hoffe sehr, dass ja, ein anderer sephardischer Rabbi das irgendwie übernimmt oder so. Oder dass es da noch Anknüpfungen irgendwie geben wird. So, ich wusste, dass es da ein paar bucharische Juden gab, aber ich hatte nicht wirklich Kontakt mit denen. Bislang bin ich dann so eher wieder, wenn es um bucharische Community geht, kriege ich hauptsächlich die aus meiner Familie mit, aus den USA, aus New York oder ein bisschen aus Israel auch. Aber genau, das ist dann Familie. Aber sonst kenne ich leider aktuell um mich herum niemanden.
Fehlt's dir?
Safe. Also ich sehe ja, wie meine Familie in New York lebt. So, die sind halt eine große Mischbucher an Bukhadis. Es ist ja auch nicht nur Mischbucher, sondern die heiraten sogar untereinander. Weißt du, wie ich meine? Ich finde das schon. Also ich weiß, dass das Juden sind. Okay, Panyatna. Oder meine eine Cousine, die hat keinen bucharischen Juden geheiratet. Aber also dafür einen anderen, so einen hasidischen. Sonst. Ich weiß nicht, man muss nicht romantisieren und so. Da läuft auch nicht alles gut. Ne? Aber es wäre schon nett. In der Tat, das ein bisschen näher zu haben. Ich habe das Gefühl, ich muss den Kontinent verlassen. Also stimmt nicht, ne? Aber ich könnte nach Wien oder nach Hannover wahrscheinlich fahren. Aber also ich kenne da zwar niemanden, aber so um eine bucharische Gemeinde oder ein bisschen Leute um mich zu haben, in der Tat, da muss ich schon irgendwie weiter wegdüsen. Natürlich macht das was mit einem. Also ich merke das auf jeden Fall, zum Beispiel bei deiner ersten Frage, dieses, was bedeutet bucharisch sein für dich? Ich hätte ja auch viele Fragen dazu. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja niemanden, den ich da direkt ansprechen kann. Ich habe niemanden, den ich beobachten kann einfach, weißt du, wie ich meine? Oder wo ich das miterleben würde so. Oder das ist immer mit so einer Fragilität dann verbunden, weil ich muss irgendwie, keine Ahnung, nach USA oder Israel oder keine Ahnung wohin fahren so. Das macht auf jeden Fall Unterschiede, glaube ich.
Also ich meine, ganz viele Bucharen sind natürlich in New York, in Queens. Das sind doch so entfernte Verwandte von mir. Aber ja, in Wien hat sich tatsächlich auch eine bucharische Gemeinde gefunden und zusammengeschlossen, die halt wiederum natürlich sehr unter sich ist. Also die bucharische Gemeinde ist sehr familiär. Also man wächst halt auf in der Gemeinde, man geht an die Schulen, man geht in diese Jugendorganisationen. Und man ist halt wirklich sehr unter sich, natürlich aus kulturellen Gründen, weil man einfach die Kultur auch am Leben erhalten will und die Familie erhalten will und quasi das Stück Heimat, das man hergebracht hat, an die nächste Generation weitergeben will, natürlich. Genau, aber ich bin halt nicht so aufgewachsen, also ich bin schon Teil der bucharischen Gemeinde, einfach aufgrund meiner Familie, war aber an öffentlichen Schulen und war nicht in irgendeiner Jugendorganisation oder sowas. Habe dann aber ziemlich schnell zur JÖ gefunden, also zu den jüdischen österreichischen HochschülerInnen, wo ich dann eine der wenigen BucharInnen dort war, beziehungsweise eine Zeit lang die einzige. Aber ich habe mich halt dort sehr wohl gefühlt, weil die halt sehr, also jüdische linke AktivistInnen waren. Und ich habe mich sehr, sehr identifizieren können mit ihnen. Obwohl das alles Aschkis waren. Und obwohl die lieber gefilte Fisch essen als Plov, was ich überhaupt nicht verstehe.
Ich verstehe es auch nicht.
Aber ja, abgesehen von davon, hab ich doch einen Platz dort gefunden und bin jetzt auch quasi die erste bucharische Präsidentin der JÖ, was auch ein Meilenstein irgendwo ist. Nicht nur für mich, sondern auch für die JÖ und als so progressiver Schritt in die Richtung, genau. Und deswegen sehe ich es auch als Aufgabe, mehr über die bucharische Kultur aufzuklären und mehr darüber zu reden und dass Leute mal checken, dass es nicht nur eben dieses aschkenasische Judentum gibt, sondern auch das bucharische und dann auch das sephardische und das grusinische und etc. etc. Genau.
Wir befinden uns gerade in einem Themenkomplex, den ich als innerjüdische Diskurse bezeichnen würde, weil das ein Bereich ist, wo jüdische Menschen und unsere konservative und liberale oder emanzipatorische politische Meinungen miteinander streiten, weil das die Frage nach Hierarchien und Repräsentationen von so unterschiedlichen jüdischen Gruppen beinhaltet, die nicht losgelöst betrachtet werden kann von Kontexten, in denen wir uns befinden. Ja, und die Frage, gesellschaftlicher Stellung in Bezug auf Whiteness oder Anpassung und Assimilation in die Mehrheitsgesellschaft auch da eine Rolle spielt. So, aber das sind nur ein paar Stichworte, die ich mit euch teilen wollte, weil das keine Lösungen sind, die ich habe, sondern Fragen gerade. Wie zum Beispiel auch die Frage nach der Dominanz von aschkenasischer Kultur. Lasst uns darüber reden und streiten und lasst uns erstmal vielleicht hören, was Artur dazu zu sagen hat.
Das ist vielleicht auch eine Kleinigkeit und ich will es Leuten nicht abzureden oder so, aber dieses Ding mit Jiddisch sprechen, so. Mhm. Oder der Bezug zum Jiddischen, so. Und ich gönne es den Leuten voll Premium, so. Aber ich habe, genau, manchmal das Gefühl, alle haben, also auch in den jiddischen Bubbles, die mit in denen ich so chill, sind die meisten oder eigentlich fast alle Aschkenasim so. Und klar, für die ist dann zum Beispiel dieses, oh ja, lass uns Jiddisch lernen und so weiter so. Also voll Premium so, aber genau, ich habe manchmal das Gefühl, die irgendwie denken alle Juden denken, alle sprechen Jiddisch oder wollen Jiddisch sprechen oder ihre Großeltern haben Jiddisch gesprochen und so. Like, nein, das ist nicht der Fall. Ich habe so eine Anekdote, die mir dann in den Kopf kommt noch. Und vor allem mit sowjetischen Juden und deutschen Juden, da hatte ich irgendwie einen ernüchternden Moment. Es war mal so eine Situation, dass ich in der jüdischen Gemeinde im Flur saß und auf einen Rabbi gewartet habe mit zwei anderen Jüdinnen. Die zwei waren so Friends, so kannten sich so und wir saßen halt dann da und haben so gesmalltalkt. Und dann war auch dieses Ding so, und wo kommst du her und bla bla bla. Und die eine ist in Deutschland aufgewachsen, also wir sind alle in Deutschland aufgewachsen. Die eine hatte aber auch deutschen Background. Die andere hatte ukrainischen Background. Und ich meinte dann so, nur ich komme halt aus Tadschikistan so. Und die eine, die deutsche Jüdin war dann so, hä, wo ist das nochmal? Ich so, ja, da und da. Und die dann so, ah, das ist so eine zurückgebliebene Region, oder nicht so? Oh. Ich war so übertrieben baff und war so, okay, also habe erstmal nichts gesagt, so, oder ich war einfach zu überrumpelt davon. Und dann meinte die deutsche Jüdin zu ihrer Kollegin so, kommt nicht hier dieser Arkadi oder so, kommt der nicht auch von dort? Und die Ukrainerin war dann so, nee, der kommt aus dem Kaukasus. Und dann meinte ihre Reaktion darauf war dann so, ah, das ist auch so eine Region irgendwie, ne, wo es alles so,
das tut Dings weh. Ist.
Und ich saß so da und war so, ne, und war dann, meinte dann darauf irgendwann so, ja, das ist schon eine sehr pauschale so Bezeichnung irgendwie, oder irgendwie trifft das ja nicht so ganz die Sache. Und ihre Reaktion darauf war dann so, ja, aber als queere Frau ist da bestimmt richtig scheiße, so. Ja, also, like, unfortunately, also es tut mir leid, so wahrscheinlich stimmt das auch so, oder zumindest für Zentralasien würde ich das auf jeden Fall, soweit ich das beurteilen kann, auf jeden Fall auch sagen, dass es so für Queers und so und für viele andere Leute auf jeden Fall scheiße ist. Aber ich fand das, also trotzdem irgendwie super übertrieben oder irgendwie racist, so zu sprechen. Und ich fand es so irgendwie enttäuschend, dass diese ukrainische Jüdin, die hat nichts dazu gesagt. So, und ich war davor noch so, yeah, wir sind Sowjets und die ist eine Deutsche so ungefähr. Mhm. Und dann hat sich der Table irgendwie geturnt. Also ich fand es irgendwie voll, auf vielen Ebenen fand ich es so schade. Oder irgendwie, ne, hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie wrong. Ne? Oder irgendwie auch, da gab es so eine Ashkenazi Alliance, I don't know. Also klar, das ist so eine Anekdote, die auch ein bisschen doll ist, so, ne? Aber ein so ein Ding in Bezug auf so Hierarchien, so, ne? Und vielleicht eine andere Anekdote. Ich finde es trotzdem sehr bezeichnend. Es gibt diese Wikipedia-Artikel. Im englischsprachigen Raum, ich habe es nochmal nachgeguckt, ist eine Liste über Gruppen, die Zugehörigkeit zum Judentum beanspruchen. Ja. Mm. Und das finde ich eine sehr erstaunliche Sache oder spannend irgendwie auf eine Art auch, weil dort sind natürlich keine Aschkenasim und auch keine Sephardim irgendwie, also die europäische jüdische Population ist dort nicht genannt als eine Gruppe, die irgendwie... Als eine Gruppe, die zum Jüdischsein irgendwie Zugehörigkeit irgendwie überhaupt nur beweisen muss oder sowas, während sowohl bucharische als auch, weißt du, also alle möglichen, auch vor allem aus dem asiatischen und afrikanischen Raum, Leute, die sich zum Judentum zugehörig fühlen oder bekennen oder wie auch immer, deren Jüdischsein wird halt in Frage gestellt oder es wird so kategorisiert, inwieweit das jetzt proven ist oder anerkannt ist oder nicht. Für mich führt das dann wiederum irgendwie auch zu dieser Frage oder zu diesem Eindruck, dass diese Frage, wer und was ist jüdisch, irgendwie auch immer noch sehr problematisch zum Teil ist, ne? Oder in sehr problematische Diskussionen irgendwie führen kann.
Ich finde es voll schwierig und spannend, weil ein Teil meiner Familie aschkenasisch ist und ein Teil bucharisch. Und nach den religiösen Regeln, nach der Halacha, würde das Jüdischsein über die Mutter weitergegeben werden. Und der Teil der jüdischen Traditionen über den Vater, was in meinem Fall aber überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, weil meine Kindheit und Sozialisation als jüdische Person eigentlich mit der Familie meiner Mutter stattgefunden hat. Aber das ist vielleicht eher eine andere Frage, inwieweit die religiösen Regeln an dieser Stelle überhaupt oder grundsätzlich heutzutage überhaupt noch sinnvoll sind oder ob das nicht komplett an unseren Lebenswirklichkeiten vorbeigeht.
Im Prinzip gibt es im Judentum verschiedene Gruppen oder Ethnien oder however you call it so. Und darin sind die Aschkenasim aus historischen Gründen gerade die Dominante so. Man es jetzt Aschkenazi Supremacy nennen, also das Wort Supremacy ist immer so, ist auch schon eine starke Nummer so. Keine Ahnung. Ich persönlich würde es mit dieser Aschkenozentrik, bin damit voll okay mit, auf eine Art. Für meinen Kontext, ich weiß nicht, in Israel wird man das vielleicht anders benennen, so. Noch voll okay mit, so. Und vielleicht ist das gerade ein bisschen durcheinander gekommen oder waren viele Sachen auf einmal, weil im Prinzip, ich habe das Gefühl, im Prinzip stellen dann, also auf eine Art, diese Leute stellen ja dann die Frage, sind die und die überhaupt noch jüdisch? Das passiert ja aus einer Position heraus, wenn man selber im Zentrum ist, also aus dieser aschkenozentrischen Rolle heraus, stellen die dann die Frage, sind diese Buchadis oder Beta Israel oder keine Ahnung, sind diese Leute noch jüdisch genug so oder sind die schon, keine Ahnung, was anderes so?
Ja.
Und klar würden das, also don't get me wrong, so natürlich meine bucharische Verwandtschaft so, würde vielen afrikanischen Juden das wahrscheinlich auch absprechen. Also auch unsere Leute sind racist und so weiter, so, ne? Aber das läuft ja auf einer institutionellen Ebene doch nochmal anders, habe ich den Eindruck.
Es gibt noch viel mehr zu erzählen über buharische Sprache, Kultur, Communities, Geschichten, über hybride Identitäten und Leben in der Diaspora. Noch mehr miteinander ins Gespräch kommen über die angesprochenen Fragen und Themen. Aber ich glaube nicht mehr innerhalb dieser Folge, sondern ein anderes Mal in einer anderen Podcast-Folge oder vielleicht auch in echten Gesprächen miteinander. Weil die Fragen sind da und fühlen sich manchmal dringender an und manchmal sind sie mehr im Hintergrund. Ja, ich glaube, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr das bisher geschafft habt, freue ich mich über jede Art von Unterstützung, wenn ihr Lust habt, das an Friends, den Podcast an Friends weiter zu empfehlen. Macht das bitte. Ihr könnt den Podcast, falls ihr das über Spotify hört, auch abonnieren oder Kommentare und tolle Bewertungen dalassen. Ich freue mich natürlich auch über jede Art von Feedback, über Instagram oder E-Mail. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch alles Gute und viel Kraft. Dankeschön.